Es passiert dieser Wechsel gerade. Gott ist am Werk und Gott tut etwas. Und es gibt für uns dann diese Aufgabe, das aufzunehmen und zu verstehen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Und weil das ist Teil der Aufgabe der Gemeinde. Die Gemeinde erfüllt viele Aufgaben. Aber Teil der Aufgabe der Gemeinde ist tatsächlich zu sagen, Herr, hier bin ich. Und ich meine ich wirklich als Gruppe. Denn sowieso, das meiste, wenn wir die Bibel lesen, ist sowieso in der Regel das, was dort geschrieben ist, nicht an Individuum geschrieben, sondern an eine Gemeinschaft. Wir lesen das meistens so, weil wir so geprägt sind. Ne? Wir, besonders im Westen, wir sind halt mehr und mehr geprägt davon, dass wir auch die Sachen aufnehmen und dann interpretieren und so sehen, als ob es hier um Einzelne geht. Aber es geht eigentlich immer um eine Gruppe. Und genauso, und ich habe mir das mal so wirklich vorgestellt, dass ich hatte eine Vorlesung vor einiger Zeit zu dem Thema, das ich heute als Thema habe, und ich habe mich dann hingesetzt und habe versucht, mir das bildlich vorzustellen. Das Thema war der fünffältige Dienst. Also ich hatte den Auftrag bekommen, hier Matthias, lehr mal darüber, fünffältiger Dienst, und ich habe mich dann hingesetzt und habe mir so überlegt, wie kam Paulus auf diese fünf Dienste? Also ich stelle mir das so vor, hier hast du Paulus und Paulus zieht los. Ja, wir wissen ja diese Geschichte, erst hat er die Gemeinde verfolgt und wirklich da eine heftige Spur hinterlassen. Dann kommt aber diese Begegnung mit Jesus, die sein Leben komplett umkrempelt. Paulus ist blind für ein paar Tage, da passieren richtig Dinge und dann irgendwann zieht er los und gründet Gemeinden. Und dann hat er diese Aufgabe und sagt, hey, jetzt brauche ich Struktur in den Gemeinden. Und dann kommt da, ne, wir lesen das in Epheser 4, jeder von uns sollte das kennen. Gibt es einer unter uns, der die fünffältigen Dienst nicht kennt? Das würde sich jetzt wahrscheinlich auch keiner trauen, ne? Das wäre so fies, ne? So eine ganz, nee. Aber ist nicht schwer, ja? Eine Hand, fünf Finger, der Apostel, ne? Und Max ist immer, wenn Max dabei ist, mache ich das mit ihm immer. Es ist nicht unfair, weil er kennt das schon. Aber egal. Also wir haben fünf Finger, wir haben fünf Dienste. Ja, wie kam der da drauf? War das, weil zum einen glauben wir natürlich, die einfache Antwort, ja, der Heilige Geist hat ihn inspiriert und er hat das geschrieben, ne? Das ist so die einfache, da macht man sich leicht. Und ja, wir glauben an die Inspiration, ne? Also wir glauben nicht, wie jetzt Muslime mit dem Koran, an diktiertes Wort Gottes. Also es war jetzt auch nicht so, dass Paulus da saß, Stift und Papier in der Hand und jetzt, Gott, was soll ich nochmal schreiben? Ja, das ist nicht die Art der Inspiration, an der wir glauben. Aber wir glauben an Inspiration. Aber trotzdem, wie kam Paulus da drauf? Wieso sagt er, ja, es gibt Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten. Wen habe ich vergessen? Ja. Ja? Wie kam er da drauf? Und wisst ihr was? Das ist auch nicht schwer, wenn man ein bisschen im Neuen Testament gräbt, wenn man sich auskennt im Neuen Testament, ist die Wurzel von dem, was Paulus da tut. Jemand, der da drin ist, sagt sofort, wo muss ich suchen, um, sagen wir mal, das Vorherkommende zu sehen? Natürlich muss ins Alte Testament gehen. Und wir sollten nicht überrascht sein. Das Neue Testament, und ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr es von mir schon jedes Mal gehört, wenn ich hier war, vielleicht nicht, aber vielleicht doch, das Neue Testament können wir nur verstehen, wenn wir das Alte Testament verstehen. Die größten Irrlehren und die größten Missverständnisse über wer Gott ist, sind passiert, wenn die Gemeinde sich losgelöst hat vom Alten Testament, weil sie vielleicht damit nicht umgehen konnte, weil es auch schwer ist, weil manche Dinge auch nicht so einfach dort sind. Ja, da gab es dieses ganz große Problem. Der Gott im Alten Testament ist manchmal ziemlich brachial in seiner Methode. Und dann hat man Jesus gesehen und gesagt, wie passt das zusammen? Ne? Es passt zusammen, wenn man richtig dran geht. Aber da gab es viele Probleme. Und in Paulus, der eines der größten alttestamentlichen Tanach, heißt das ja, das ist das Fachwort Tanach, Altes Testament, der größten Theologen jemals war, findet das natürlich im Alten Testament. Und warum finden wir das im Alten Testament? Weil es natürlich mit einer Geschichte zu tun hat. Es hat mit der Heilsgeschichte Gottes zu tun, mit seinem Plan, mit seiner Antwort auf den Mist, den wir Menschen verbockt haben. Weil das gesamte Neue Testament, und ich kann das so behaupten, ich kann das auch generell behaupten, weil das gesamte Neue Testament nur damit zu tun hat, dass Gott wieder heilt und wieder herstellt und uns vorbereitet auf die kommende Zeit. Und wisst ihr, in der letzten Predigt, als ich hier war, habe ich ja darüber gesprochen, dass die Kräfte, die wir hier erfahren, wenn wir Gott um Dinge bitten, wenn wir in seine Gaben reingehen, das sind ja Kräfte, die ein Erbe, ein Vorgriff von der Welt, die kommen wird, die er uns hergibt. Und das ist seine Idee. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, wie kommt Paulus auf diese Idee, ein fünffältiger Dienst, und wie besonders kann ich den anwenden, weil wir kennen den oft in dem Kontext von fünffältigen Ämtern, die in großen Gemeinden umgesetzt werden. Und dann sukzessieren wir sofort, der Prophet ist ein Amt, der Apostel ist ein Amt, der Evangelist ist ein Amt. Wir sukzessieren das sofort. Aber lass uns mal auf Entdeckungsreise gehen. Was bedeutet das für uns als Gruppe, als Kirche, als Gemeinde, und was macht das mit uns? Und da müssen wir zu dem Heilsplan Gottes gehen, denn das ist eine grundsätzliche Idee über diese Welt, und aus diesem Plan sehen wir, was bedeutet das für meine Welt, für mein Umfeld, für meine Familie, für meine Gemeinde, für meine Beziehungen, die ich habe. Nochmal zur Erinnerung, ne, falls Sie es vergessen haben, Adam, Eva, Gott sagt, tut es nicht. Adam und Eva sagen, vielleicht, weiß nicht so genau, ob Gott wirklich alles Beste für mich wollte. Wir probieren es doch mal aus. Und Rebellion gegenüber Gott in Gottes Gegenwart ist nun einfach mal dramatisch. Es ist für uns auch schwer nachvollziehbar, weil wir waren nicht in Gottes Gegenwart. Bei uns war es nicht so, dass Gott kam und mit uns wandelte in der Kühle des Abends. Die Kühle des Abends finde ich jetzt auch gut. Ja, aber das, was da passiert war, war wirklich, das englische Wort war profound, das war so tiefgehend, weil es eine Rebellion, ein Ungehorsam gegenüber Gott war in seiner Gegenwart. Und wir sehen auch, nur mal als Tipp, warum reagiert manchmal Gott so brachial, zum Beispiel gegenüber Israel, ja? Seht ihr mal gelegentlich eine Feuersäule oder eine Rauchsäule, die vor euch herzieht? In der Regel nicht, ne? Wir haben das nicht. Und jetzt überlegt mal, wenn ich gegenüber den Gott rebelliere, der vor mir herzieht, das ist eine andere Geschichte. Da ist Unglaube und Ungehorsam gleich eine andere Ebene. Deshalb hat Jesus auch zu Thomas gesagt, du glaubst, ja, als Thomas Jesus bekannt hat, Kyrios und Theos, der Herr und der Gott von mir, hat Jesus ihm gesagt, du glaubst, weil du gesehen hast. Selig sind die, die glauben und nicht gesehen haben. Das sind wir. Aber nochmal darauf zurückzukommen. Adam und Eva, ja, die misstrauen Gott. Das ist ein Misstrauen gegenüber ihnen. Und dann sündigen sie gegen ihn, weil sie ihm nicht gehorchen. Die Auswirkungen sind dramatisch. Und jetzt ist es so, das hat Gott nicht überrascht. Das wissen wir auch. Gott steht da nicht da so, ups, was ist jetzt? Was mache ich jetzt? Tatsächlich ist es so, dass die Antwort Gottes uns dahin führt, dass wir von seinem geschaffenen Wesen in seinem Bild am Ende Teil seiner Familie sein werden. Das heißt, der Plan ist sogar größer. Gott nimmt das, was wir als Menschen, ich sag mal wir alle, weil wir tragen unsere eigene Schuld dran. Es gibt nicht nur die vererbte Gebrochenheit in unserem Herzen, sondern Jesus hat das in Markus 7 gesagt, wir werden versucht von unseren eigenen Begierden, aus der Bosheit unseres eigenen Herzens. Ja, Gott nimmt das Ganze und wandelt das um mit dem Plan, dass wir Teil seiner Familie werden. Wir bekommen, sagt Paulus, das Recht, adoptiert zu werden in seine Familie. Vorher waren wir Geschöpfe, wir werden jetzt Familie. Das ist der Hammer. Das nennen wir den Heilsplan Gottes. Das ist seine Idee, das sind seine Gedanken darüber. Das ist seine Antwort auf den Sündenfall. Und wie macht er das? Naja, Gott hat eine Idee. Gott sagt schon da zur Schlange, pass auf, du hast diese Frau verführt, der Same von dieser Frau wird dir den Kopf zertreten. Auch hier, Gott nimmt das auf und straft durch denjenigen, der gefallen ist. Er nimmt sie mit, die Frau. Ne? Ist nochmal ein anderes Thema, können wir heute nicht reingehen, ist auch super spannend, aber was macht er? Er erwählt Menschen, mit denen er Beziehung baut, Nähe sucht, weil er wollte das schon immer, deswegen hat er uns geschaffen, er will Gemeinschaft mit uns, er will uns, er mag uns. Das ist ja oft so, dass wir so sagen, das ist so Automatismus, Gott liebt uns, ne? Und ich sage dann manchmal, hey, er mag uns auch. Er mag gerne Zeit mit uns verbringen. Deshalb schafft Gott diese Räume, in denen er den Menschen begegnet, in denen er kommt. Ja, wir haben dann einen Abraham. Gott redet, Gott kommt in sein Zelt und isst mit ihm. Ich meine, das ist, mehr geht nicht auf der Erde, glaube ich. Also ich glaube, das ist so ziemlich, vielleicht geht doch mehr, schauen wir mal. Aber hey, er isst mit ihm. Und mit Mose sagt Gott über Mose, hey, ich habe mit ihm geredet wie zu einem Freund, von Angesicht zu Angesicht. Was für eine Intimität, das ist der Hammer. Und es geht mehr, wisst ihr, wenn er innewohnt, ne, durch den Heiligen Geist. Aber das ist, was er möchte. Und wie macht er das? Wie geht er hin? Er geht hin, indem er ein Volk erwählt und dann begleitet er das Volk. Er prägt das Volk. Er korrigiert das Volk. Er regiert das Volk. Er schützt das Volk. Wie tut er das? Indem er Menschen beruft, die bereit sind, sich im Dienst dieses Volkes zu stellen. Und auf einmal finden wir alle fünf. Wir finden die Propheten, die da sind, um Gottes Wort unter das Volk zu bringen, um Rechtleitung zu bringen, um Korrektur zu bringen. Ja, Propheten wie Jeremia. Wahrscheinlich so ein grimmiger, der hat auch eine harte Zeit gehabt, muss man dazu sagen. Das war wirklich heftig, ja. Aber wir haben so richtige Propheten. Wir haben Mose. Mose als Prophet, der hingeht, als Gott sagt, und Gott testet hier Mose, da bin ich mir ziemlich sicher. Gott sagt, ich habe keine Lust mehr mit deinem Volk da. Die nerven mich ohne Ende. Ich interpretiere das jetzt mal so ein bisschen. Lass uns die abschaffen. Ich baue mit dir ein neues Volk. Und was sagt Moses? Nein, Gott, ich stelle mich vor die. Das geht nicht. Ein Hirte, wie er im Buche steht, ne, so genauso. Lehrer haben wir. Esra kommt zurück und sie entdecken das Gesetz wieder und lehren das Gesetz dem Volk. Lehrer, die wirklich da sind, zu sagen, hey, das steht geschrieben. So geht das, das ist der Weg. Evangelisten, Jesaja 52,7, sie sind dort die Herolde der frohen Botschaft. Und dann haben wir die Gesandten. Da gibt es das Schaliach-Prinzip im Judentum. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott Menschen auswählt und sie ausdrücklich mit seiner Autorität ausstattet. Das sind die Apostel. Das sind Leute wie Mose zum Beispiel, ja? Das ist ein Jesaja. Das sind Leute, die vor Gott stehen, die von Gott besonders berufen werden. Das sind die Apostel, mit besonderer Salbung, mit besonderer Autorität ausgestattete. Das bedeutet, dass ich lege mich mal fest und wir können ihn fragen, wenn wir ihn in der Ewigkeit treffen. Paulus war es so, ja. Ich lege mich fest, es ist absolut möglich, dass Paulus diese Dinge im Kopf hatte, als er diesen fünffältigen Dienst dort niedergeschrieben hat. Was bedeutet das? Schaut, diese Dienste, die wir im Alten Testament sehen, die hat eine Person komplett in sich vereint. Eine Person hat alle diese Dienste in sich aufgenommen und erfüllt. Einer war der perfekte Prophet, der Gott klar gesprochen hat. Seine Worte waren Gottes Worte waren seine Worte. Einer war der perfekte Evangelist, der die Botschaft des kommenden Reiches sichtbar in die Welt gebracht hat. Einer war der Hirte aller Schafe, die seine Stimme hören und ihm folgen. Einer war der Lehrer, der erklärt hat, was die Propheten und was das Gesetz und was die Psalmen gelehrt haben und worin sie erfüllt wurden. Er war der, der mit Gottes Autorität ausgefüllt war. Er war der, der hier auf der Erde Sünde vergeben konnte. Er war der, der zu einer Person sagen konnte, steh auf und geh. Alle diese Dienste sind vereint in einer Person und das ist Jesus. Und jetzt geht Jesus hin und was macht er? Und lasst uns das mal verstehen. Jesus bringt nicht Ja, nicht nur, ist falsch ausgedrückt. Natürlich, Jesus bringt einen Wechsel in den Bund, den Gott geschlossen hat. Wir haben vorher den Bund mit einem Volk. Moses steht vor dem Volk. Die Tiere werden geschlachtet, das Blut wird genommen. Moses bespritzt das Volk mit dem Blut und sagt, das ist das Blut, das vergossen wird, dieser Tiere zu dem Bund, dem neuen Bund, den Gott zwischen euch und Gott macht. Steht im Exodus drin. So eröffnet Mose den Bund. Und dann haben wir Jesus, der hingeht und sagt, nehmt, das ist mein Blut, vergossen zur Vergebung der Sünden des neuen Bundes. Und 100% bezieht sich Jesus da drauf, weil Jesus immer diese Dinge in sich erfüllt. Jesus ist das Passahlamm. Jesus ist das Lamm, auf dessen Blut wir setzen. Er zieht alle diese Dienste an sich und er bringt sie hinein in einen neuen Bund. Na, was ist jetzt anders an dem neuen Bund? Eine Sache ist wirklich anders und die ist fundamental anders. Sie ist so anders, dass es einen riesen Unterschied ausmacht. Und das ist das. Es sind nicht mehr einige wenige, die diese Aufgaben erfüllen, sondern die Aufgabe geht komplett über auf die Jünger. So wie ich gekommen bin in diese Welt, sende ich euch. Und deshalb können wir hingehen und sagen, ja, es gibt Dienste, die sind mit Ämtern verbunden. Ja, es gibt sie. Die Gemeinde kennt Ämter. Aber das ist kein Automatismus. Du musst nicht das Amt des Apostels ausfüllen, um in den Stellen, wo Gott dich ausrüstet, mit seiner Autorität in das Leben eines anderen zu wirken. Du musst nicht das Amt des Evangelisten haben, das dir gegeben wurde und abgesegnet von den Ältesten, um auf die Straße zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Das brauchst du nicht. Es sind Dienste. Und sie gehen jetzt über. Jesus nimmt das, was er genommen hat. Er nimmt es rein in den neuen Bund, in die neue Zeit. Und dann macht er noch einen weiteren Schritt. Er sagt den Jüngern, hey, und wisst ihr was? Ich lasse euch damit nicht alleine. Denn der Zeitwechsel ist auch ein Zeitwechsel, wo jetzt der Geist von Gott in euch wohnen wird. Die Innewohnung des Heiligen Geistes, das ist die Ausrüstung, die Zurüstung, die wir bekommen mit der Kraft einer anderen Welt, die in diese Welt hineinwirkt. Und auf einmal sind wir da drin nicht alleine. Wir müssen nicht mit unseren Mitteln Sachen machen. Wir brauchen unsere Mittel. Ich meine, ich mache einen Apologetikkurs. Da lehren wir gewisse Techniken und Dinge. Und am Ende sage ich trotzdem, ohne echtes Gebet, ohne wirkliches Wollen, dass wir Jesus sichtbar machen wollen in dieser Welt, bringt das alles nichts. Und jetzt gibt er uns diese Dienste. Er sagt, hey, ich gebe euch das und ich gebe euch den Geist. Wie machen wir diese Tür auf? Ich habe da wirklich drüber nachgedacht. Ich habe mir das wirklich überlegt. Und ich habe genauso überlegt. Ich habe nicht gesagt, hey, wie mache ich diese Tür auf? Als jemand, der in einem Missionswerk angestellt ist, der ständig unterwegs ist, sondern wie machst du diese Tür auf? Wie kommst du in den Raum hinein der Dienste? Ich denke, es gibt zwei Schlüssel. Ist irgendwie eine komische Tür. Es gibt meiner Meinung nach zwei. Aber auch hier, ihr wisst, es ist immer alles reduziert. Die Welt ist viel größer, die geistliche. Aber ich habe zwei Schlüssel gefunden dafür. Und sie sind kein Geheimnis. Und Gebet ist eine Grundlage. Das ist so ähnlich wie das Fundament von allem. Ja, ohne Gebet sowieso nicht. Weil wir können ja sowieso nur geben, was wir empfangen haben. Und ohne Gebet empfangen wir nicht. Wie sollen wir dann überhaupt leben, weitergeben, wenn wir das nicht vorher von ihm empfangen haben? Trotzdem, ich glaube, es gibt zwei Dinge. Und wenn ich dir euch gleich sage, das wird euch sofort Sinn machen. Es wird sofort, ja klar. Es ist die Frucht des Geistes und die Gaben des Geistes. Die machen die Tür auf in den Raum des Dienstes. Wir können nicht erwarten, dass Gott uns gebrauchen kann, wenn die Frucht des Geistes nicht in unserem Leben aktiv ist, weil dann sind wir abgeschnitten von ihm. Denn Jesus hat sehr deutlich gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, wir müssen wissen, wer ist die Rebe und wer ist der Weinstock. Und woher kommt die Kraft? Woher fließt die Kraft durch uns durch? Und diese Gaben des Geistes, die Frucht, ich bin noch bei der Frucht, diese Frucht des Geistes ist tatsächlich auch der Level, wie Gott uns gebrauchen kann. Und wisst ihr auch warum? Weil er uns liebt. Gott wird uns nicht gebrauchen in einem Level, den wir nicht vertragen. Und dann stolz werden oder fallen in dem Level. Und in der Regel fallen Menschen, wenn sie Gott entlaufen. Es gibt die wunderbare Geschichte, und ich habe die Geschichte im Kopf, aber ich weiß nicht genau, wo es steht. Auf jeden Fall, Israel, ich glaube, sie wollen eine Stadt angreifen. Es geht um innervölkische Konflikte in Israel. Und sie ziehen los und greifen die Stadt an, bevor ihnen Gott das befohlen hat. Und sie kriegen eine heftige Niederlage. Wenn wir losziehen, bevor Gott uns schickt, nicht gut. Und warum schickt uns Gott nicht, wenn wir nicht bereit sind? Die Früchte des Heiligen Geistes sind essentiell. Wie bekommen wir die? In Gemeinschaft mit ihm. Es ist ein Produkt unserer Gegenwart in Gott. Es ist nicht Selbstdisziplin, denn sie ist eine Frucht des Geistes. Ich kann nicht versuchen, mit Selbstdisziplin die Frucht zu produzieren. Die Frucht kommt durch seine Gemeinschaft. Seine Gemeinschaft kommt, indem wir uns ihm komplett hingeben und sagen, Herr, nimm mich, verändere mich, beschneide mich. Nimm das raus aus meinem Leben, was stört. Nimm mich hinein in deine Gegenwart. Ich will dir dienen, ich will deiner Gemeinde dienen. Und dann landen wir in den Gaben und die Gaben sind auch eine Tür in den Dienst. Die Gaben gibt er, der Geist gibt der Gemeinde die Gaben, damit wir lernen, sie anzuwenden. Und dann spielen sie zusammen in einer wunderbaren Symphonie und bereichern uns als Gemeinde. Und aus dem heraus, aus der Gemeinde, der Gemeinschaft der Heiligen, das ist ja, woher das Wort kommt, aus der Gemeinschaft der Heiligen heraus kommt dann die Kraft, dass wir transformiert werden in seinem Geist und wir verändert werden aus der Tiefe unseres Seins, werden wir ihm gleichgestaltet und dann können wir das der Welt geben. Und ich werde heute nicht so lange machen, es ist ziemlich heiß, ne? Ich komme tatsächlich jetzt mehr oder weniger zum Ende. Der letzte Gedanke ist nämlich der, wenn wir das leben, dann leben wir eine Fürsorge füreinander in der Gemeinde. Ich muss euch nicht jetzt lehren, was sind die fünf Dienste. Das können andere machen und die sind auch da und die kann man lesen. Ja, müssen wir nicht, aber denkt nicht in Ämtern, sondern denkt in Dienst gegeneinander, füreinander. Weil das macht uns als Gemeinschaft stark. Das lässt uns wachsen gemeinsam. Wenn wir dies füreinander tun und wenn wir das tun in gewachsener Frucht des Geistes und in den Gaben, die Gott uns gibt, in die Gemeinde und füreinander da sind, schaffen wir sozusagen den Boden, den wir brauchen, den Garten, den wir brauchen, wo neue Pflanzen reinkommen können und wachsen und gedeihen können. Und dann fängt es an, spannend zu werden. Dann ziehen die Evangelisten und die gehen raus und ziehen und begeistern und predigen und der Heilige Geist wirkt. Und dann können Menschen in unsere Mitte kommen und wachsen und die Jüngerschaft erfahren und ihre Beziehungen zu Gott stärken und nicht mehr davon weichen und können auch die Stürme dieser Welt überstehen. Das ist das Bild, das ich sehe, so als Gott dieses Volk Israel gesehen hat und er wusste, jetzt muss ich den schicken, damit der das macht. Ich muss den schicken, dass der das macht. Ich muss agieren, ich bin in Interaktion mit meinem Volk. Genauso macht er das mit der Gemeinde heute. Ich brauche den und ich brauche den, der aktiv ist und das möchte, um gemeinsam uns wachsen zu lassen. Und lass uns das mitnehmen, denn wir sind echt in diesem Wechsel der Zeiten. Und ich glaube, es ist mein Schrei innerlich, dass das nicht aufhört, sondern stärker wird. Mein Schrei ist, dass wir den Anfang der Welle gerade sehen und dass wir alle, und ich spreche jetzt mal an wir, ja, wir zum Beispiel als Vineyard-Bewegung, dass wir alle sehen werden in einigen Jahren, dass wir bereit sein mussten, um Menschen aufzunehmen, zu trainieren, ihnen eine Heimat zu geben und sie wachsen zu lassen. Und das passiert nur, wenn jeder von uns sagt, hier bin ich Herr. Und da kommt so auch noch am Schluss etwas rein. Hey, Gottes Gedanke war nie, dass er uns einfach nur segnet. Sein Strom wird stärker, wenn wir ihn weitergeben. Deine Gotteserfahrung wird stärker, wenn du sagst, hier bin ich, gebrauche mich her. Deine persönliche Erfahrung wird verwurzelter, wenn du merkst, hey, Gott gebraucht mich, er will mich in dem, wie ich bin. Und die Veränderung, die du erfährst, ist eine von innen nach außen. Und keine, die aufgezwungen wird durch Religiosität oder andere Dynamiken, sondern etwas, das du spürst in der Kraft, die vom Geist fließt. Und dann mach das, selbst wenn es hart wird, wenn es steinig wird, wenn es Überwindung bedeutet, wenn du manchmal auch deine Grenzen testen musst und rausgehen musst und deine Komfortzone verlässt, ist es trotzdem etwas, wo du spürst, Gott ist mit mir und es gibt nichts Größeres auf dieser Erde, als wenn ich sagen kann, Gott ist mit mir, weil ich mich voll und ganz ihm hingegeben habe. Dann lebe ich nicht mehr, sondern er lebt in mir und ich erfahre, warum er mich so liebt, er mich mag und er Gemeinschaft mit mir und mit dir haben will. Amen.